pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Egoistisch, alt und dominant. Das sind das gewöhnende Abstimmungsverhalten in der Schweiz, gemäss gewissen Politikkreisen. Die ältere Generation überstimme regelmässig die jüngere. Braucht es also eine Altersguillotine fürs Abstimmen? Die Politikwissenschaftler Rahel Friburgus und Adrian Vatter haben im Tagesanzeiger dargelegt, wie so eine Altersdeckelung aussehen und welche Möglichkeiten dass es sonst noch gibt. Ist unsere Demokratie also gar nicht mehr so demokratisch? Über das müssen wir reden im neuen Podcast Nebelspalterinnen. Am Mikrofon Stefanie Gardemann mit der Gami Lotte.
Und Steffi, du hast dir den Artikel sehr genau angeschaut. Was kannst du uns genauer dazu sagen?
Ja, wenn man den Tagesanzeiger online hat aufgetan, dann ist die Headline natürlich sofort ins Auge gestochen. Das Abstimmungsalter soll deckelt werden. Und im ersten Moment, so als grosse Verfechterin von Demokratie, hat das ein kleines Mütungsbauchgefühl gemacht. Und ich dachte, ja, was sagen die zwei renommiertesten Politikwissenschaftler in der Schweiz zu diesem Thema? Und sie haben gesagt, es gibt eine Entwicklung zur Gerontokratie. Und zwar so ab dem Jahr 2030 wird 2/3 der Leute über 60 sein. Das ist natürlich schon eine Unbalance in der Demokratie, die hast, die entsprechend Abstimmungen beeinflussen können. Und sie sagen, zählen verschiedene Lösungsbeispiele auf. Und zwar einerseits, man könnte die jüngere Stimme stärker gewichten oder eben das Wahlrecht soll aber nicht bestimmten Alter gestrichen werden. Jetzt fragt sich natürlich, wie sieht es in der Schweiz tatsächlich aus, zahlenmässig? Gami, du hast da einen Blick reingeworfen. Wie schlimm ist es?
Ja, schlimm ist immer so ein bisschen relativ. Was ich aber kann sagen, es gibt Schätzungen, die sagen, bis 2035 beträgt das Alter vom statistischen Durchschnittswähler 60. Jetzt liegt es so bei 56 plus minus. Und man sagt dann, dass Rentner und halt solche, die kurz vor der Pensionierung stehen, die wären zuerst mal in der Geschichte in dem Sinn eine Mehrheit gegenüber der arbeitenden Bevölkerung und damit logischerweise auch gegenüber den Jungen. Wenn wir zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, bis 30, 35 zählen wir dort die Jungen. Und jetzt ist es ein bisschen so, das manifestiert sich auch an der Urne, wenn man sich nämlich die Stimmbeteiligung anschaut. Und dort ist so, es gibt relativ wenig Zahlen dazu. Es gibt nur Umfragen, aber wo wir Zahlen haben, die hat man aus dem Kanton St. Gallen. Und dort sieht man, dass von den 18- bis 24-Jährigen gehen nur 29% an die Urne. Aber wenn man sich die 65- bis 74-Jährigen anschaut, dann sind das 63%. Also da sieht man auch schon nur die Frage, wer geht an die Urne, dass die Alten viel, viel mehr an die Urne gehen. Aber man weiss auch, dass sie rein aus der Gruppe Menschen in der Schweiz in dem Sinn bald eine Mehrheit werden ausmachen. Das ist so ein bisschen das, was man weiss. Und zudem müssen wir zwei, drei Sachen diskutieren. Und etwas, was mir aufgefallen ist, es wird über Fairness geredet bei diesem Thema. Also ist es in dem Sinn fair, dass ältere Leute über Sachen abstimmen, die sie voraussichtlich wie nicht mehr gross werden betreffen? Mal so ein bisschen als Grund Gedanken. Und was ist das Beispiel? Also zum Beispiel 13. AHV, wenn wir die jetzt finanzieren mit einer höheren Mehrwertsteuer, ist es halt so, dass die Jüngeren die höhere Mehrwertsteuer länger zahlen müssen als die Alten. Oder AHV-Beiträge, wenn man die natürlich erhöht, ist auch so, die Jüngeren werden am längsten die höheren AHV-Beiträge müssen zahlen. Rentner zum Beispiel ja in dem Sinn gar nicht. Wie siehst du das mit dieser Fairness-Sache in diesem Thema?
Das mit der Fairness finde ich immer so eine schwierige Frage und darum finde ich, ist Demokratie ja etwas Gutes. Weil was ist schon fair? Weil ich finde einerseits klar, sie müssen natürlich die Konsequenzen nicht mehr so lange tragen, andererseits haben sie sie vorher getragen, sie haben die vorherige ältere Generation finanziert und jetzt sind sie an der Reihe. dass wir sie quasi finanzieren. Auf dem baut ja unser AHV-System auf. Und sie bringen natürlich einen anderen Erfahrungswert und eine andere Sicht mit, was ich immer sehr, sehr wertvoll finde. Darum finde ich die Frage enorm schwierig, was ist schon fair? Weil ich finde das eigentlich, muss ich jetzt ehrlich sagen, in der Ordnung so, wie es heute ist. Wie siehst du das?
In dem Sinn sehe ich gewisse Schwierigkeiten drin. Darum versuche ich heute mal sehr differenziert in dem Ganzen zu sein und da nicht Vollgas rauszuhauen. Ich sehe schon eine gewisse Problematik drin, wenn du dir das Thema Alter und Finanzen natürlich anschaust. In dem Sinn, wenn du Budget aufbaust und Sachen finanzierst, wo die nächste Generation muss ausbaden, ist das für mich nicht ganz unproblematisch. Weil dann sind wir schnell mal bei dieser Frage von Verantwortung übernehmen, auch für die Zukunft und für die nächsten Generationen. Und dann, wenn man natürlich sieht, wenn ältere Leute halt Ja sagen zu solchen Sachen, ist es schon nicht von der Hand zu weisen, dass in ganz vielen Finanzfragen das Problem nicht gelöst ist und die jüngere Generation das wird müssen ausbaden. Und darum muss ich sagen, da gibt es schon einen gewissen Punkt, zu sagen, wir haben ein die Finanzverantwortung vor allem verloren für die jüngere Generation. Aber nicht das Argument in dem Sinn für die Altersobergrenze, sondern ich würde mir viel mehr wünschen, dass man grundsätzlich mehr Finanzverantwortung übernehmen würde in der Schweizer Politik. Darum sehe ich es. Ich sehe da schon einen gewissen Punkt, wo man darüber diskutieren kann.
Ich stimme dir zu in deinen Punkten. Ich finde einfach, bei der finanzpolitischen Verantwortung fällt es bei mir im Parlament an. Weil wenn das Parlament die Verantwortung nicht übernimmt, ist es natürlich mehr schwierig, die zu verlangen, dass die der Stimmbürger übernimmt, finde ich, wenn es schon nicht vorgelebt wird.
Und jetzt siehst du, jetzt bin ich heute ultra differenziert. Du kannst aber auch argumentieren und sagen, das Parlament oder auf jeden Fall der Nationalrat, der widerspiegelt ja die Bevölkerung. Und wenn du natürlich einen Nationalrat hast, wo das Durchschnittsalter, wenn ich mich nicht täusche, 56 ist, dann ist es ja auch logisch, dass dort andere Entscheidungen gefällt werden, als wenn du ein jüngeres Parlament gehabt hättest. So in dem Sinn, dass das eigentlich nur die Repräsentation ist und dann halt auch Entscheidungen gefällt werden, die die junge Generation langfristig wird müssen tragen, wo halt die ältere Generation nicht mehr so muss. Aber ich gebe dir recht, anfangen mit Sparen und finanzpolitisch Verantwortung übernehmen, das müssen natürlich schon die, die im Parlament sind, auf jeden Fall. Ich würde vor allem gerne über eine zweite Ebene noch ein bisschen reden. Und zwar die staatspolitische Ebene. Weil wir müssen uns doch mal fragen, was bedeutet das, wenn die Alten die Jungen können überstimmen? Das ist etwas, das ja wie so ein Ungerechtigkeitsgefühl auslöst, dass man sagt, für was gehe ich als Junge an die Urne? Ich habe doch eh keine Chance, die Alten sind in der Mehrheit. Ich würde da immer wieder überstimmt werden. Und dass dann die Frage kommt von einer Kompensation, liegt ja irgendwo auf der Hand. Das muss man sagen. Jetzt wäre so meine Frage. Wir kompensieren ja auch mit dem Ständemehr. Es ist ja nicht so, dass in der Schweiz kannst du sagen, eine Stimme, alle Stimmen sind gleichwertig, sondern du hast halt auch ein Ständemehr bei einem obligatorischen Referendum, bei Volksinitiativen, wo ich halt zum Beispiel als Zürcherin konsequent von Appenzell, Innerrhoden, Uri und Konsorten überstimmt werde. Und dann kann man ja die Frage stellen, man kompensiert sozusagen für die katholischen Kantone, wieso kann man dann auch nicht über Kompensation vom Alter diskutieren? Und heute bin ich jetzt da. Ich bin in der Fragerunde unterwegs.
Ja, ist ja eigentlich noch, finde ich, gar nicht so einen schlechten Vorschlag. Weil du schaust ja eigentlich auf allen Bereichen auf den Minderheitenschutz. Sei es bei euch im Kanton Zürich, wo ihr den Puckelsheimer habt, für gewisse Regionen. Warum solltest du es nicht auch beim Alter machen? Weil offensichtlich ist es ja, dass wir immer wie weniger junge Leute sind. Und ich glaube, da kann man der älteren Generation einen Vorwurf machen. Wir sind einfach weniger. Und da, was mich einfach würde wundern, wie sieht dann so eine Kompensation aus? Wie würdest du das machen? Und vor allem, es sind ja nicht alle Abstimmungen, kannst du aufs Alter, auf den Altersgraben zurückführen. Was ist denn der Maßstab, für welche Abstimmung gilt es jetzt und für welche nicht?
Ich meine, ich versuche auf beide Seiten zu argumentieren. der Grund, wieso meine Argumentation dafür nicht verheben, wäre, Natürlich in dem Sinn, dass, wenn du dir das anschaust, die Jungen, das ist nicht eine Gruppe. Das ist nicht eine homogene Gruppe, die immer genau gleich abstimmt, oder? Also ist es so wie eine Grundfalschannahme, dass du sagst, die Jungen werden überstimmt, weil dann nimmst du an, dass sie konsequent ja die gleiche Meinung haben. Und das Gleiche gilt ja für die Alten, dass du auch sagst, die haben immer genau die gleichen Interessen. Aber es ist ja auch so, dass es alte Leute gibt, die wählen die Grünen. Also von dem her gibt es da nicht immer die gleiche Gruppe. Darum verhebt das nicht. Dann haben wir natürlich auch die Stimmbeteiligung. Die Jungen gehen halt auch einfach nicht an die Urne. Darum lassen sie sich auch gewissermaßen überstimmen. Muss man auch sagen, über das können wir gerne nachher noch diskutieren, über die Verantwortungsfrage. Wenn du es aber einführen würdest, dann ist es natürlich so, dass du irgendwie müsstest das Alter erfassen, du müsstest eine Grenze setzen, weil das ist ja das, was sie jetzt im Artikel nicht machen, oder? Machst du es abhängig, ob jemand in Rente ist? Machst du es abhängig, dass du dir die Alterspyramide anschaust und sagst, okay, ab 63 hätten wir eine Mehrheit gegenüber den bis 35-Jährigen, du müsstest ja da irgendeine Relation schaffen. Und dann wirklich, wie du sagst, auch die Frage, gilt das für alle Abstimmungen oder nur, wo es darum geht, dass die jüngere Generation die Folgen sehr lang muss tragen und dann bist du im absoluten Kriegsmodus schon über diese Diskussion müssen zu führen. Bei welchen Abstimmungen trifft die Jungen am längsten und wann trifft sie so, weißt, dass wir das würden sagen. Das ist jetzt eine gute Frage, wie würdest du das einführen? Ja, du müsstest eine Umrechnung machen, eine Stimmumrechnung.
Und vor allem, wenn du sagst, die Leute, die es am längsten betrifft, sollen vor allem gewichten, dann müsstest du, also, das ist jetzt sehr strapaziert, aber müsstest du ja Säuglinge und so weiter einbeziehen, weil die leben noch länger als wir beide. Wir haben immerhin schon 20 und 30 Jahre von unserem Leben gelebt, oder? Da finde ich dann, wo setzt du denn Grenzen? Und ich glaube jetzt zum Beispiel, nehmen wir doch aktuell die Abstimmung über den Eigenmietwert. Ich glaube, das ist sehr klar gewesen, weil das sagen auch sie im Artikel, Rahel Friburghaus oder Adrian Vater, das ist viel einfacher und das, was du vorher hast gesagt, es ist viel einfacher für eine klar definierte Zielgruppe Wahlkampf zu machen, als eben wie die Jungen für eine heterogene Gruppe. Sehe ich dann nachher, wo ziehst du Grenzen und wo nicht?
Vor allem sehe ich nicht. Das ist ja wirklich so das Einmaleins von der Politikwissenschaft. Wenn du dir Referenden zum Beispiel anschaust, welche sind die erfolgreichsten? Es ist dann, wenn es eine Gruppe betrifft, die sehr einheitlich ist, oder? Jetzt sind wir bei den Hauseigentümern zum Beispiel, und die gut organisiert sind. Dann gewinnst du Referenden. Und dazu kommt Referenden, das ist ja dann immer eine Vorlage gegen die Behörden. Und der Nein-Anteil von Vorlagen gegen die Behörden nimmt grundsätzlich eigentlich zu und es ist einfacher, ein Nein zu bekommen als ein Ja. Es sind ganz viele andere Sachen, die ja dort auch in dem Sinn mitspielen, dass es bei weitem nicht um jung gegen alt geht, sondern einfach gewisse Voraussetzungen zum Abstimmungen gewinnen, wo aber in gewissen Teilen halt viel so ist, dass es die älteren Leute betrifft, die dort im Vorteil sind. Aber ja, bei den Jungen ist es natürlich, eben, es ist eine diffuse Gruppe und auch halt eine, die nicht an die Urne geht. Das kommt wirklich dazu. Und darum finde ich, wir müssen so ein bisschen darüber reden. Der ein Aspekt ist auch so der Egoismus, der schnell in dieser Diskussion ja aufkommt, oder? Dass man das Gefühl hat, ja, die Alten, die sind egoistisch, oder? Jetzt 13. AHV, bis, ja, die wollen sich jetzt das auszahlen lassen. Du und ich haben eh gar keine Hoffnungen mehr, dass wir jemals AHV sehen. Darum, aus unserer Sicht, könnte man sagen, besonders egoistisch. Und darum sage ich meine Frage, hast du auch das Gefühl, dass in dieser Diskussion die Frage vom Egoismus reinspielt, oder? Dass sich auch Junge das Gefühl haben, die Alten sind mega egoistisch, die denken gar nicht an uns Jungen.
Ich glaube, der Gedanke wird ja immer wieder diskutiert nach der Abstimmung, oder? Weil es ja wirklich, es ist nach der 13. AV, ist ja wirklich, ist das lang diskutiert worden, ist das jetzt nicht ein egoistischer Entscheid gewesen von den älteren Leuten gegen die Jungen? Aber das habe ich mega interessant gefunden, das hat auch der Journalist aufgenommen und die zwei Politikwissenschaftler gefragt. Und das habe ich eine unglaublich spannende Antwort gefunden, weil sie haben gesagt, es ist nicht unbedingt eine Frage vom Egoismus oder dass der Schweizer Abstimmende egoistischer ist, sondern sobald es nicht ganz klar ist, wer es zahlt und man kann profitieren, dann sagt man ja. Aber das heisst nicht, dass man unsolidarisch geworden ist. Zum Beispiel, das habe ich noch ein gutes Beispiel gefunden, hat Adrian Vater gesagt, jetzt zum Beispiel, wenn man eine Abstimmung über Platten würde machen und sagt, hey, wir investieren jetzt 100 Millionen in Wiederaufbau, geht er davon aus, dass das ziemlich mit einem starken Ja würde angenommen werden. Also das heisst, du müsstest irgendwie konkrete Kosten haben, dann wird es ja auch klarer für einen Stimmbürger, was ich eigentlich auch fairer finde, wenn du dem Stimmbürger klar aufzeigst, wer das denn mal zahlt und wie das es finanziert wird, über was. Ich finde, unsere Gesellschaft ist schon, wie soll ich das sagen, vielleicht ein bisschen egoistisch geworden, im Sinne von, man ist gehässiger geworden und man schaut eher für sich. Ich glaube, das hat ein bisschen zu tun mit dieser unsicheren Zeit, die wir im Moment sind, die ja ein bisschen mit Corona angefangen hat. Aber ich glaube nicht, dass das etwas mit den Generationen zu tun hat, einmal so in meiner eigenen Bubble, wie man so schön sagt. Wie empfindest du es da?
Es geht ja gut in das Thema rein, das wir in der letzten Folge auch geredet haben, die Studie, die ich auch rausgesucht habe, dass man ja sieht, sobald die Kosten im Spiel sind und man die benennen kann, dann nimmt der Ja-Anteil von gewissen Vorlagen drastisch ab oder dass wirklich von einer Mehrheit die gekippt wird. Und dann sind wir ja gerade bei der 13. AV, ist auch ein schönes Beispiel, dass du sagst, wir hätten gerne eine 13. AHV, aber über die Kosten, über die werden wir erst abstimmen. Und dann kann die Lage natürlich ganz anders in dem Sinn aussehen. Ich finde auch, Corona ist ein grosser Teil verantwortlich dafür, dass wir das Egoismusargument in der politischen Debatte haben. Weil dort ist ja wirklich um Einschränkungen gegangen, wo die Leute auf ganz unterschiedlicher Ebene natürlich betroffen haben. Und gerade bei den Jungen, dass dort das da war, dass man ihnen gesagt hat, ihr seid nicht solidarisch mit den Alten. Und ihr könnt nicht ins Resti, ihr könnt nicht in den Club, ihr seid nachher verantwortlich für alles, was kommt, ist für mich etwas, was gelesen, einfach in diesen Köpfen ein bisschen auch in dem Sinn geblieben ist, dass man da so das Gefühl hat von dem Egoismus. Aber andererseits, es ist doch gut, wenn du an der Urne für deine Interessen stimmst. Eigentlich ist es ja gar kein Vorwurf.
Das ist auch das, was ich mir überlegt habe, als ich so die diversen Headlines gelesen habe. Ich dachte, ja, und jetzt? Weil schlussendlich gibt es ja das Sprichwort, wenn jeder für sich selber schaut, geht es allen gut. Und ich finde, du brauchst eine kleine Durchmischung, finde ich, von Abstimmungen, wo jeder auch ein bisschen für sich selber darf schauen, wo er kann profitieren kann. Und auch so ein bisschen andere, die man sagt, hey, das wollen wir jetzt als Gesellschaft so. Weil was ich auch spannend finde, wo ich nicht daran denke, der Adrian Vater hat ja gesagt, beim Eigenmietwert hat er nicht das Gefühl, dass es Egoismus der Alten war, sondern dass viele Leute eben auch in unserer Gesellschaft an sozialen Aufstieg glauben. Dass man eben mal vom Mieter zum Hauseigentümer kommt. Und das finde ich eigentlich ja an sich noch schön, wenn man da Glauben hat, hey, ich kann das. Und darum bin ich dafür, dass wir jetzt alle eine Steuer weniger haben. Also finde ich völlig legitime Überlegung.
Ich finde es auch, wo man es gut sieht, ist, ich weiss nicht, ob du dich erinnern, die Abstimmung 6 Wochen Ferien.
Ja.
Oder das wäre ja der Inbegriff vom egoistischen Abstimmen, dass du sagst, als Arbeitnehmer, ich kann jetzt ja stimmen und ich habe eine Woche mehr Ferien. Ein spannendes Beispiel in dieser ganzen Diskussion, das dann auch zeigt, dass ganz andere Sachen können mitspielen und eben nicht nur der Egoismus in dem Ganzen.
Genau, und die Frage ist ja irgendwann noch, was ist Egoismus? Oder Egoismus ist dann gut, wenn es auf Kosten von anderen geht. Und jetzt kann man natürlich sagen, die 13. AHV war egoistisch, weil es auf Kosten von den Jungen geht. Aber ich glaube, dort haben einfach noch andere Sachen mit reingespielt. So ein bisschen mehr. Es ist eigentlich mehr ein Denkzettel als Parlament war, schaut da mal für eure eigenen Leute. Das ist einmal meine Wahrnehmung. Vielleicht stimmt das auch nicht, aber das ist das, was in meinem Umfeld so ein bisschen, wo ich gewusst habe, viele Leute sagen ja zu dem, weil sie einfach sauer sind auf die Politik, dass das Geld einfach überall herfließt, wo ja schliesslich von uns allen kommt, also alt und jung. Darum glaube ich nicht, dass das ein Generationengraben war, sondern eher ein Denkzettel als Parlament.
Ich würde gerne noch die Diskussion aufmachen. Wir haben jetzt über die Alten geredet und man kann ja auch mal auf die andere Seite schauen, und zwar die ganz Jungen. Wir haben nämlich auch die Diskussion, wie sieht es nämlich aus mit einem Stimmrecht für Kinder? Und ich sage explizit Kind, weil wenn wir bei dieser Argumentation drin sind, dass Leute abstimmen und zwar möglichst viel, dann kommt auch immer wieder die Argumentation, ja, auch die Jüngeren müssten können abstimmen. Und da ist mir natürlich das eine Beispiel Kia geblieben. Die 11-jährige Zürcherin, die ja geklagt hat, respektive ihre Mutter, weil sie bei der Biodiversitätsinitiative nicht hat dürfen abstimmen, weil es betrifft sie und auch noch irgendwelche Wildbienen, die hätten auch abstimmen sollen. Aber wir bleiben mal bei den 11-jährigen. Das Ganze ist beim Regierungsrat gescheitert, auch beim Bundesgericht. Dort hat man sogar relativ klar gesagt, das ist ein Guckus, was da gemacht wird. Jetzt aktueller Stand, man will zu der UNO, weil man tut das Recht ableiten von der UNO-Kinderrechtskonvention, dass man da hätte sollen sich können beteiligen können. Und das Spannende, was ich finde, ist, auch Avenir Suisse hat vor ein paar Jahren mal gesagt, wie wäre es mit einem Stimmrecht für Kinder, wo die Eltern stellvertretend können ausüben können. Weil der Gedanke wäre, wie Eltern, die werden die Zukunft anders als Leute ohne Kind, weil sie ja das Beste für ihre Kinder, für dann ihre Zukunft wollen. Und darum ist eigentlich auch die Umkehrfrage, wenn man das Problem, in Anführungszeichen sagen, mit den Alten, könnte man ja auf die andere Seite ausweiten und sagen, hey Kind, die betrifft ja wirklich am längsten aktuell, wieso nicht auch die?
Das geht ja auch ein bisschen in die Diskussion, die man ja in den Kantonen die letzten paar Jahre immer hatte, ist das Stimmrechtsalter 16. Und da muss ich jetzt ehrlich sagen, bin ich aktiv dagegen gewesen, weil ich ja gefunden habe, 16 und 18 ist einfach schon noch ein grosser Sprung. Und jetzt noch aber auf Kind, da bist du einfach, es tut mir leid, ich noch nicht fähig, das alles einzuschätzen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, die Eltern können das ausüben für Kind, weil sie wollen ja das Beste für Kind. Aber ist denn das immer das Beste? Weil vielleicht würde das Kind sagen, hey, so hätte ich niemals abgestimmt, wenn es denn älter ist, oder? Klar kann ich sagen, es war nach bestem Wissen und Gewissen gewesen, aber ich finde, das ist ein Stück weit krass, bevormundend und einschneidend für die Zukunft. Andererseits kannst du natürlich sagen, ja, wenn Kinder noch nicht fähig sollen sein, was ist denn mit ganz alten, betagten Leuten? Kannst du natürlich sagen, wir machen einen Urteilsfähigkeitstest, aber dann viel Vergnügen bei der Durchführung.
Ja, und du bist vor allem bei dieser Diskussion, die jetzt in der Herbstsession im Ständerat war. Der Nationalrat, der hat ja gefordert, dass Leute, die ja unter Vormundschaft stehen, dass auch die dürfen in der Schweiz abstimmen. Es sind ungefähr 16'000 Leute, die nicht dürfen abstimmen. Und das ist ein paar Mal schon kritisiert worden. Und da hat man jetzt zugestimmt, dass das aufgehoben wird. Aber auch dort finde ich es ganz, ganz schwierig, wenn du, wie bei den Kindern, oder? Dass, wenn du gar nicht kannst verstehen, über was du abstimmst, solltest du dann können abstimmen? Müsste ich sagen, im Sinne der Demokratie ja. Andererseits gibt es auch Leute, die sind 40 und haben keine Ahnung, worum es geht und die sagen einfach ja oder nein. Finde ich eine schwierige Diskussion, wo ich sage, die Stellvertreterlösung finde ich eigentlich kein bisschen besser, dass jemand für dich abstimmt, für dich die Entscheidung, was für dich am besten ist.
Ja, weil ich finde so, abstimmen und wählen gehört zu mir, es gibt ja im Juristischen den Begriff, höchstpersönliches Persönlichkeitsrecht. Und es ist ein absolutes, das nicht stellvertretend kann ausgeübt werden. Und da finde ich, das ist eben schon so eins, weil es geht ja wirklich um die innere Meinungsbildung. Und ich finde, jemand, der 40 ist und sich nicht informiert und Gleichheit kann abstimmen, das ist deine eigene Verantwortung, weil du bestimmst ja damit auch deine Zukunft und wenn du dir selber nicht lieb bist, kannst du dir ausmalen, was passiert, wenn du das nicht machst. Aber mit 11 finde ich das jetzt noch schwierig. Also ich habe mit 11 andere Probleme gehabt, als die Biodiversität zum Beispiel.
Also, ich hätte das Wort einfach aussprechen wahrscheinlich.
Ja, ja, es wäre also, schon mal an dem gescheitert. Und schon das finde ich schwierig. Weißt du, klar hat es die Mutter sicher nur mit besten Absichten gemacht, aber das finde ich schwierig, dass du dein Kind vorschiebst, für ja irgendwo durch auch ein eigenes Anliegen. Klar betrifft es dein Kind am längsten, aber du bist die Person, die das durchzieht und einleitet. Ich weiss ja nicht, ob die 11-Jährige das wollte. Vielleicht sagt sie mal, wieso?
Dann sind wir ja auch irgendwann mal bei der Frage, dass Ausländer dürfen abstimmen. Das gehört für mich auch so ein bisschen in die Kategorie. Und abgesehen von über die staatspolitischen Argumente müssen wir nicht reden, aber der Grund, wieso der Schweizer Pass dich ja in dem Sinne ermächtigt zum Abstimmen, ist auch die Sprache. Weil du ja gewisse Sprachanforderungen musst erfüllen und die müssen auch gewisse Strenge haben. Weil, ganz ehrlich, es ist einfach eine Lüge, zu sagen, dass Leute, die keine Landessprache können, problemlos können an Abstimmungen teilnehmen, das ist einfach nicht ehrlich, weil sie gar nicht in der Lage sind, überhaupt zu verstehen, über was abgestimmt wird, muss ich auch sagen, finde ich sehr problematisch, die Lüge aufrechtzuerhalten und zu sagen, dann könnt ihr euch beteiligen und mitentscheiden. Und natürlich die sprachlichen Kompetenzen nicht da sind, ist es halt einfach so. Ich glaube, irgendwo musst du natürlich einen Schnitt machen. Und der Schnitt ist bei uns mit 18. Ich kann das Argument führen und sagen, dann kannst du auch gegen oben einen Schnitt machen. Den wirst du halt einfach müssen anpassen, wie die Leute immer älter werden und gesünder auch bleiben und mental fitter. Aber eine Altersobergrenze, trotz allen Sachen, die einem vielleicht als junger Mensch aufregen, und das sind damals bei mir wirklich viele Sachen, wo ich sage, da hat man nicht wirklich Verantwortung übernommen, wenn es um das Thema Kosten geht, wo wir irgendwann mal ausbaden müssen, habe ich doch auch das Gefühl, dass auch ältere Leute die Verantwortung doch wollen übernehmen und bereit sind zu übernehmen, aber wir uns Jungen auch an der Nase nehmen und halt einfach an die Urne gehen. Und das machen wir gemäss Zahlen einfach nicht.
Genau. Ich glaube, man muss immer auch zuerst vor der eigenen Haustür kehren, weil wer im Glashaus sitzt, sollte nicht selber mit Steinen werfen. Und ein Stück weit finde ich, dass wir Jungen schon auch ein bisschen im Glashaus sitzen, weil wir hätten so in der Hand. Und ich glaube auch, und da bin ich einfach ein Fan davon, auch wenn es zunehmend schwierig wird, mit dem Dialog. Weil ich glaube, wenn du miteinander redest und ins Gespräch trittst, dann findest du meistens, immer, aber meistens, eine Lösung, wo irgendwie beide können einigermaßen zufrieden sein. Und ich finde halt auch, der Vorschlag mit der Altersobergrenze schwierig vereinbar mit unseren Grundrechten, oder? Du hast Gleichheit, keine Altersdiskriminierung. Ja, ich sehe das ein bisschen schwierig, das ist ein demokratischer Gedanke. Klar, es gibt Härtefälle von Leuten, die, wenn sie betagt sind, dass dann andere Leute für sie den Stimmzettel wahrscheinlich ausfüllen, das ist nicht richtig. Das soll auch nicht passieren, aber ich glaube, Leute, die es nicht mehr checken, im höheren Alter werden auch nicht mehr abstimmen.
Der, was ich problematischer sehe, ist die Tatsache, dass du mehr Leute hast, die in Pension gehen, als die arbeitende Bevölkerung. Ich glaube, da ist das Risiko viel, viel höher. Wie was passiert in einer Gesellschaft, wenn du die hast, die Leistungen beziehen, in einer Mehrheit sind, gegenüber denen, die die Leistung erbringen müssen, damit man die Leistung überhaupt finanzieren kann? Das ist für mich tausendmal die gefährliche Entwicklung, wenn du eine Mehrheit hast, die die hohle Hand machen kann und die anderen müssen dafür arbeiten. Das sehe ich eher.
Voll, aber ich finde, genau das Problem könntest du ja anders lösen. Das müsstest du ja nicht über das Abstimmungsrecht lösen, sondern indem, dass du Leistungsbeziehen nicht mehr so attraktiv machst, was jetzt ganz eine andere Thematik ist, weil es geht ja vor allem um die Altersvorsorgedebatten. Sonst ist ja beim Abstimmen, kannst du nicht sagen, es ist jetzt alt gegen jung gewesen, außer bei solchen Fragen. Und vielleicht müssen wir halt mal überlegen, ob unser Modell von der AHV und so weiter so überhaupt noch funktioniert. Aber ich finde, dann musst du nicht den älteren Leuten das Wahlrecht wegnehmen.
Wir bleiben also einig, dass wir den älteren Leuten nicht, wenn sie das Stimm- und Wahlrecht wegnehmen, auf jeden Fall von unserer Seite aus. Aber doch Appell an unsere Generation, wenn ihr euch beschwert, dann geht doch einfach mal an die Urne.
Und in diesem Sinn bleiben wir dran und sind nächste Woche am 6 Uhr morgen für euch wieder parat mit einem neuen spannenden Thema.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gartemann und der Cami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.